von Pokerspielern und Weibern. Der Gesprächston war gedämpft. Weder drang Zigarrenrauch aus den Fenstern der Kutsche nach Wingdom, noch ließen Passagiere ihre Stiefel aus selbigen hängen. Und das konnte nur eines heißen. Einer der Passagiere musste eine Lady sein. Die Männer, die sich vor der Kutsche drängten, versuchten fieberhaft ihre Garderobe aufzupolieren. Die Lady war also gut aussehend. Mr. Jack Hamlin, der auf dem Kutschbock saß, registrierte alles mit dem zynischen Lächeln des Philosophen. Nicht etwa, dass er Frauen verachtete, nein, beileibe nicht. Aber er erkannte in ihnen trügerische Wesen, die Männer von einer anderen, süßeren Verlockung abhielten, dem Pokerspiel. Und wenn Mr. Hamlin eines war, dann ein Pokerspieler. Als er also seinen schmalen Stiefel auf das Kutschrad setzte und hinabstieg, da schaute er nicht einmal in das Fenster, aus dem ein grüner Schleier wehte, sondern er legte eine Gleichgültigkeit an den Tag, die man für gute Erziehung halten mochte. Er war tadellos gekleidet, strahlte große Ruhe aus, was für die Umstehenden nicht galt. Diese waren durch die Bank vor Aufregung schier aus dem Häuschen, und sogar Bill Masters, dieser schlampig gekleidete Harvard-Absolvent mit einer Vorliebe für Gesetzesbruch und Barbarei, versuchte hastig Käse und Cracker, die seinen Mund verstopften, hinunterzuschlingen. Aber was sie auch anstellten, gegen den einsamen Glücksspieler mit den Gesichtszügen einer griechischen Statue und der homerischen Schwermut, war kein Ankommen. Der Kutscher rief »Einsteigen« und Mr. Hamlin kehrte zur Kutsche zurück. Sein Stiefel auf dem Rad war sein Gesicht gerade in Höhe des offenen Fensters, als er in das blickte, was zweifelsohne die schönsten Augen der Welt sein mussten. Ruhig stieg er wieder ab, wechselte einige Worte mit einem der Passagiere im Inneren der Kutsche, tauschte seinen Platz mit ihm und setzte sich schweigend. Mr. Hamlin mochte Frauen gegenüber seine eigene Theorie haben, aber diese hielt ihn nicht davon ab zu handeln, wenn Handeln gefordert war. Ich fürchte, dass Jacks Eindringen den männlichen Passagieren nicht ganz einerlei war, insbesondere denen nicht, die ein Auge auf die Lady geworfen hatten. Einer von diesen lehnte sich vor und informierte die Dame kurz und knapp hinsichtlich Mr. Hamlins Broterwerb. Vielleicht hatte Mr. Hamlin nicht zugehört. Vielleicht hatte er aber auch in dem Informanten den Advokaten erkannt, dem er kürzlich mehrere tausend Dollar abgeknöpft hatte. Jedenfalls blieb er regungslos. Die schwarzen Augen in seinem bleichen Gesicht waren fest auf das Antlitz der Frau gerichtet. Und er lächelte. Und dies blieb so, bis der Kies von Scott's Ferry unter den Rädern der Kutsche knirschte, die vor dem Hotel zum Abendessen hielt. Der Jurist und ein Kongressabgeordneter sprangen heraus, um der aus dem Olymp der Kutsche steigenden Göttin den Arm zu reichen, während Oberst Starbottle sich ihres Sonnenschirms und Schleiers bemächtigte. Für einen Moment schien die Gemengelage etwas unübersichtlich. Nicht für Jack Hamlin. Ruhig öffnete er die gegenüberliegende Tür der Kutsche, nahm die Hand der Lady mit einer Selbstsicherheit, die das vermeintlich schwache Geschlecht schon immer bewundert hat, und bevor sie es sich versah, hatte er sie auf dem Gehsteig abgeliefert. Oben auf dem Kutschbock kicherte Yuba Bill in sich hinein. »Passen Sie gut auf das Gepäck auf, Oberst«, rief er Oberst Starbottle nach, der, Schirm und Schleier in der Hand, mit verdrießlichem Gesichtsausdruck der Lady in den Empfang hinterher stolperte. Mr. Hamlin blieb nicht zum Abendessen. Sein Pferd war bereits gesattelt und wartete auf ihn. Sie setzten über die Furt den Hügel hinauf und dann im vollen Galopp den Weg nach Wingdom entlang, wie jemand, der eine böse Erinnerung hinter sich lässt. Die Bewohner der staubigen Hütten am Straßenrand blickten ihm erstaunt nach und fragten sich, was wohl mit Comanche Jack los sein mochte.